Deutschlandfunk. Hintergrund.
Kriegsführung am Meeresgrund. Wie man Tiefseekabel vor Sabotage schützt. Von Martin Hahn.
Mats Ahlsen führt über ein Fabrikgelände in Halden an der Küste Norwegens. Er ist Produktionsleiter einer Fabrik für Unterseekabel. Stromkabel, die durchs Meer führen und Strom von einem Land zum anderen transportieren.
This is the existing tower.
Ahlsen zeigt auf einen Betonturm. Das, sagt er, sei das höchste Gebäude Norwegens. Allerdings wohnt dort niemand. In dem knapp 153 Meter hohen, neu gebauten Turm werden bald Kabel gefertigt, die Offshore-Windanlagen mit dem Festland verbinden. Die Fabrik gehört Nexans, einem der größten Kabelkonzerne der Welt.
Und hier bauen wir eine neue Drehscheibe, die größte, mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen.
Der Norweger zeigt auf eine riesige, auf dem Boden liegende Kabeltrommel von 50 Metern Durchmesser. Auf Turntables wie diesen werden hier Kabel von einer Länge bis zu 200 Kilometern aufgerollt. In der Fabrikhalle setzen Maschinen die Unterseekabel Schicht für Schicht zusammen. In einer Ecke sprühen Funken. Zwei Männer fügen zwei lange Kabelstücke aneinander.
Hier handelt es sich um ein Wechselstromkabel. Im Moment sind wir dabei, den Aluminiumleiter zu schweißen.
Derzeit arbeiten in Halden rund 550 Menschen. Bald sollen es 1000 sein. Der Standort wächst. Die Auftragsbücher sind voll. Ein Mitarbeiter, der die Industrie gut kennt, sagt:
The high-voltage cable business is an absolute gold rush.
Es herrsche Goldgräberstimmung. Ausgelöst wird der Boom unter anderem durch die Energiewende. Immer mehr Strom kommt aus Offshore-Windanlagen und muss ins Netz eingespeist werden. Firmen wie Nexans produzieren und installieren die dafür nötigen Kabel auf dem Meeresgrund. Im Frühjahr erhielt Nexans den Auftrag, drei neue Windfarmen in der Nordsee mit dem deutschen Festland zu verbinden. Doch nicht nur Strom wird durchs Meer geleitet. Auch beinahe die gesamte weltweite Kommunikation läuft heute über Tiefseekabel. Finanzdaten, persönliche Telefongespräche, das Streamen von Filmen und Musik, selbst Informationen von Geheimdiensten. All das wandert in Glasfaserkabeln durch die Weltmeere. Immer mehr wichtige Infrastruktur liegt damit, für die meisten Menschen unsichtbar, auf dem Meeresgrund. Doch unsichtbar heißt nicht unverwundbar.
Zware explosies in de pijpleidingen van Nord Stream 1 en 2 die van Rusland naar Duitsland.
Nog immer is onklaar wie voor die gasexplosionen aan de Nord Stream 2 pipeline verantwoordelijk is.
Ukraine has denied any involvement in an attack last September on the Nord Stream pipelines.
Die Sabotage der Nord Stream Gas Pipelines in der Ostsee zeigte einer breiten Öffentlichkeit, wie verletzlich Infrastruktur im Meer ist und wie schwer es ist, in solchen Fällen die Täter zu ermitteln.
Bereits im März hieß es in Medienberichten, dass neben einer von Ukrainern angemieteten Yacht auch russische Militärschiffe in der Gegend operiert haben könnten.
Zwar entstand dadurch kein Versorgungsproblem, weil die Pipelines ohnehin nicht in Betrieb waren. Doch die Explosion im Herbst 2022 war nicht der erste Fall von Tiefseesabotage. 2021 wurde eine Forschungseinrichtung vor der Küste Norwegens ausgeschaltet. Die auf dem Meeresboden platzierte Anlage übermittelte unter anderem Live-Fotos und Geräusche ans Festland und konnte so die Bewegung von Fischen, aber auch anderer, möglicherweise feindlicher Objekte überwachen, bis die Daten- und Stromkabel der Unterwasseranlage durchtrennt wurden. Mehr als 4 Kilometer Kabel wurden entwendet.
Seabed warfare, as we know it now, is relatively new.
Sicherheitsexperten wie Frederik Mertens sprechen in solchen Fällen von sogenanntem Seabed Warfare, Kriegsführung am Meeresgrund. Der Analyst und Militärhistoriker arbeitet für die Denkfabrik The Hague Center for Strategic Studies im niederländischen Den Haag.
Am bedrohlichsten sind die sogenannten Operationen in der Grauzone. Also Operationen, die nicht in Zeiten eines offenen Krieges durchgeführt werden, sondern in Zeiten eines Konflikts. Das ist Gewalt, die man leugnen kann. So kann man viel Schaden anrichten, ohne dass klar ist, wer dahinter steckt. Der Geschädigte kann also keine Vergeltung üben. Und die Nordsee ist, was das betrifft, ziemlich verwundbar.
Denn die Nordsee ist hochindustrialisiert. Überall schlängeln sich Pipelines und Kabel über den Meeresboden, entstehen neue Windparks und Offshore-Umspannwerke. Mertens und sein Team haben sich deswegen die möglichen Bedrohungen für Anlagen in der Nordsee genauer angeschaut.
Die Unterwasserinfrastruktur ist verwundbar, die Pipelines und Kabel. Es gibt die Knotenpunkte, an denen sie alle miteinander verbunden sind, und es gibt die Anlandepunkte. Das ist alles physisch verwundbar. Und auch im Cyberbereich sind all diese Anlagen angreifbar.
Solche Angriffe auf Strom- oder Datenkabel könnten dazu führen, dass Internetseiten nicht mehr laden, Windräder aufhören sich zu drehen oder schlimmstenfalls in einer gesamten Region der Strom ausfällt.
Ein gut koordinierter Angriff könnte unsere Energiereserven wirklich ernsthaft beeinträchtigen. Das wäre übel.
Energieinfrastruktur dürfte künftig sogar noch verwundbarer werden. Der niederländische Netzbetreiber TenneT plant Plattformen, die bald den Strom mehrerer Windparks bündeln und an Land schicken sollen.
Das wäre genau das richtige Ziel für einen russischen Raketenschlag. Falls wir jemals in einen Krieg mit höherer Intensität geraten sollten, so wie er gerade in der Ukraine stattfindet. Nichts hält einen Angreifer davon ab, einen Marschflugkörper gegen einen Stromknotenpunkt tief in der Nordsee zu schicken.
Eine solche Eskalation ist noch nicht in Sicht. Doch Anfang 2023 warnte der niederländische Geheimdienst MIVD, Russland bereite möglicherweise Sabotageakte in der Nordsee vor.
Was wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, ist, dass russische Akteure versuchen herauszufinden, wie die Energieversorgung in der Nordsee organisiert ist. Vielleicht mit der Absicht, sie zu stören, wenn sie es wollen.
So MIVD-Chef Jans Willens im Februar 2023. Man habe russische Schiffe in der Nordsee entdeckt, die versucht hätten, eine Karte des Meeresbodens zu erstellen.
Daraufhin wurde gehandelt. Die Küstenwache und die Marine haben sich darum gekümmert und die Schiffe eskortiert. Der Versuch war also nicht erfolgreich, hat aber stattgefunden.
Welche russischen Schiffe genau gesichtet wurden, wurde nicht bekannt gegeben. Aber ein Schiff, das Russland für solche Zwecke einsetzen könnte, ist die Yantar. Ein russisches Forschungs- und Aufklärungsschiff, ausgestattet mit bemannten und unbemannten Tauchbooten, die in eine Tiefe von mehreren tausend Metern vordringen können. Tiefen, die vor einigen Jahren noch schwer erreichbar waren. Militärexperte Frederik Mertens.
Die russische Nordflotte verfügt über beeindruckende Kampffähigkeiten in der Tiefsee. Das ist einer dieser Exzellenzbereiche, die sie auch in Zeiten knapper Kassen beibehalten hat. Die Nordflotte ist also auch jenseits der Nordsee eine Gefahr. Dort sind dann hauptsächlich Kommunikationskabel bedroht.
Mit dem richtigen Equipment können Datenkabel nicht nur gekappt, sondern auch abgehört werden. Entsprechend nervös werden die NATO-Staaten, wenn Schiffe wie die Yantar in der Nähe wichtiger Datenkabel gesichtet werden. In den vergangenen Jahren kam das immer wieder vor. Derartige Schiffe könnten aber nicht nur nach ziviler Infrastruktur Ausschau halten, weiß Oliver Dyson. Dyson arbeitet seit vielen Jahren als Vermesser und Unterwassertechniker in der Energiebranche und hat an großen Kabel- und Pipeline-Projekten mitgewirkt. Er scannt zum Beispiel den Meeresboden, bevor eine Pipeline verlegt wird. Dabei stellt er sicher, dass kein altes Weltkriegsgerät im Weg liegt. Er gleicht das, was er findet, mit offiziellen Karten ab, in denen schon installierte Leitungen verzeichnet sind.
Manchmal stößt man dabei auf Anlagen, die aus bestimmten Gründen nicht kartiert sind.
Dyson berichtet von Abhörstationen, Infrastruktur für U-Boote und geheimen Kabeln. Manche Länder würden durch spezielle Kommunikationsleitungen auf dem Meeresgrund Verbindungen zueinander aufbauen, die das Internet umgehen und eine direkte Kommunikation erlauben. Um zu vermeiden, dass Fangnetze oder Anker solche und andere Leitungen beschädigen, würden viele Kabel und Pipelines auf dem Meeresboden mit Steinen geschützt oder eingegraben, vor allem in Küstennähe.
Wenn man versuchen würde, eines dieser Kabel zu beschädigen, könnte man das natürlich immer noch tun. Man müsste zwar mit einem Schiff dorthin fahren, aber man könnte auf jeden Fall einen Teil des Kabels ausgraben und es auf diese Weise beschädigen.
Entsprechend wollen Staaten Tiefseeanlagen in Zukunft besser vor potenziellen Angriffen schützen.
Wir sehen natürlich schon, dass die Streitkräfte bzw. die Verteidigungsministerien im internationalen Kontext schon auch ihre Strategien überdenken,
sagt Claudia Lilienthal. Sie ist Expertin für maritime Systeme beim deutschen Rüstungsunternehmen ESG.
So konnten wir zum Beispiel im Februar lesen, dass das französische Verteidigungsministerium darauf hingewiesen hat, dass sie sich zukünftig in einem Bereich von bis zu 6000 Meter Wassertiefe wiederfinden werden und entsprechende Fähigkeiten im Bereich der Tauchrobotik zur Verfügung stellen wird.
Aber auch andere Nationen rüsten auf. Großbritannien hat ein Spezialschiff mit unbemannten Tauchbooten in den Dienst gestellt, das den Meeresboden im Blick behalten soll. Auch die deutsche Bundeswehr benennt in ihrer Strategie Marine 2035 den Unterwasserseekrieg als eine reale Gefahr. Entsprechend will sich die Marine verstärkt mit moderner Sensorik und unbemannten Unterwasserfahrzeugen ausrüsten. Dahinter steckt eine geostrategische Überlegung, die sich auch international beobachten lässt. Immer mehr Staaten wollen auf feindliche Sabotageakte im Meer vorbereitet sein. Deshalb wächst die militärische Präsenz im Meer.
Die Marinen sind heute natürlich schon gut ausgestattet. Die haben heute schon ein Unterwasserlagebild. Das ist ein wesentlicher Bestandteil einer jeden Navy oder auch der deutschen Marine natürlich. Diese Unterwasserbilder werden erzeugt über verschiedene Datenquellen oder Sensoren, zum Wesentlichen natürlich Sonare.
Sonare senden Schallimpulse ins Wasser und können so Gegenstände orten. Wer jedoch in Tiefen von mehreren tausend Metern nach dem Rechten sehen will, muss hinabtauchen. Und um bei solchen Missionen keine Menschenleben zu gefährden, würden dabei vor allem unbemannte Tauchboote eingesetzt. Auch die deutsche Marine nutze verschiedene unbemannte Systeme. Aber egal, wie groß die Marine eines Landes ist, die Meere sind größer. Es wird deswegen kaum möglich sein, jede wichtige Infrastruktur auf dem Meeresboden militärisch zu sichern. Zumal ein Großteil der Anlagen in privater Hand ist. Claudia Lilienthal vom Rüstungsunternehmen ESG glaubt deshalb nicht, dass die Sicherung der kritischen Infrastruktur künftig vor allem vom Militär übernommen werden wird.
Der Betreiber wird viel mehr in die Pflicht genommen werden, sagen wir zumindest mal Basissicherungen sicherzustellen oder vielleicht auch die Frequenz der Inspektion seiner eigenen Infrastruktur auch zu erhöhen.
Der niederländische Militärexperte Frederik Mertens glaubt, dass ein Netzwerk an Unterwassersensoren dabei helfen könnte. Zum Beispiel Sensoren, die Unterwasserfahrzeuge aus großer Entfernung orten können. Doch genauso wichtig sei es, Energie- und Kommunikationsnetzwerke so zu konstruieren, dass sie bei einem Angriff nicht ausfallen. Schon jetzt werden zum Beispiel mehr Kabel verlegt, als eigentlich nötig sind. Falls ein Kabel reißt, können andere übernehmen. Das Gleiche müsse auch für neue Offshore-Anlagen gelten, die Strom bündeln oder Wasserstoff erzeugen, so Mertens.
Wenn ein Knotenpunkt ausgeschaltet wird, kann dann ein anderer Knotenpunkt übernehmen und man hat Zeit, Dinge zu reparieren.
Darüber hinaus empfiehlt Mertens eine stärkere internationale Zusammenarbeit. Schließlich überschreiten viele Kabel und Pipelines nationale Grenzen und durchqueren internationale Gewässer. Einige EU-Regierungen planen bereits, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Infrastruktur zu schützen. Was genau Staaten dabei tun dürfen, ist jedoch nicht ganz klar, sagt Thea Coventry.
Da klafft eine große rechtliche Lücke.
Coventry ist Expertin für Seerecht am Asser-Institut für internationales Recht in Den Haag.
Wenn man beispielsweise feststellt, dass ein unter ausländischer Flagge fahrendes Schiff Unterseekabel beschädigt, hat der Küstenstaat das Recht, Maßnahmen zu ergreifen. Der Küstenstaat darf die Personen an Bord festnehmen, das Schiff beschlagnahmen und Ermittlungen durchführen, um festzustellen, ob die inländischen Gesetze verletzt wurden. Das ist eine Option, die die Staaten haben, aber nur in den eigenen Hoheitsgewässern. Und es müssten Beweise für eine bösartige Absicht vorliegen.
There would need to be evidence of a malign purpose.
Mit Küstenstaat meint Coventry das Land, dessen Festland sich in der Nähe des feindlichen Schiffs befindet. Wenn sich das verdächtige Schiff aber nicht mehr in der Nähe des Festlands, sondern in internationalen Gewässern bewegt, wird es schwieriger. Handelt es sich bei dem verdächtigen Fahrzeug um ein Marineschiff oder ein staatliches Forschungsschiff, dürfen patrouillierende Schiffe eines anderen Staates nicht einschreiten. Vor den Türen der Kabelfabrik in Norwegen hat ein Schiff angelegt. Wie die Fabrik gehört die Aurora dem Kabelkonzern Nexans. Die Aurora ist ein Kabelschiff, eines der modernsten weltweit. An diesem Tag liegt sie hier vor der Fabrik im norwegischen Halden, um Kabel für ein neues Projekt zu laden.
Yes, so, welcome on the bridge.
Über Kriegsführung am Meeresgrund spricht hier an Bord niemand. Anders als Militärs und Geheimdienste halten Unternehmen wie Nexans die Sabotage von Kabeln derzeit für keine große Gefahr in europäischen Gewässern. Auf mögliche Gefahren angesprochen, nennt Nexans nicht etwa staatliche Sabotage, sondern vor allem Unfälle durch Anker und Schleppnetze. Sie seien derzeit das größere Risiko. Auch der erste Offizier, Marcin Valigora, spricht lieber über die Manövrierfähigkeit seines Schiffs.
And the vessel is steady as a rock.
Dank automatisierter Steuersysteme kann die Aurora selbst bei hohen Wellen ihre Position halten und so Kabel zentimetergenau in hunderten Metern Tiefe ablegen. Das ist wichtig, um gesetzliche Auflagen zu erfüllen. Denn es wird voll auf dem Meeresboden und Kabel dürfen nur in einem vorab freigegebenen Bereich abgelegt werden. Valigora führt in den Bauch des Schiffs.
Das ist unser ROV, unser Remotely Operated Vehicle, ein Weltklassegerät. Es hat zwei Manipulatoren.
Das ferngesteuerte Unterwasserfahrzeug hat zwei Greifarme und ist etwas größer als ein Auto.
Der Unterwasserroboter unterstützt uns beim Verlegen der Kabel, aber auch bei der Reparatur von Kabel.
Nicht Sabotage, sondern ganz reguläre Reparaturen sind hier das Thema. Auch für Frédéric Pertin, den Manager der Kabelfabrik in Halden.
Wir haben immer mehr Projekte, bei denen wir die Überwachung übernehmen und bereit sind, Reparaturen durchzuführen. Wir bieten also ein komplettes Paket an, bei dem wir vertraglich zusichern, schnell vor Ort zu sein und Kabel innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu reparieren.
Ein Service, den Nexans seinen Kunden seit kurzem anbietet. In Zeiten, in denen die Gefahren durch Unterwasserkriegsführung zunehmen, könnten solche Dienstleistungen immer wichtiger werden.
Das war der Hintergrund. Kriegsführung am Meeresgrund. Wie man Tiefseekabel vor Sabotage schützt. Von Martin Hahn. Redaktion Ann-Kathrin Jeske.